Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Aus unserer wunderschönen Marathonaufnahme mit Reisefotograf und Autor Fred Selin ist noch ein dritter und letzter Teil entstanden. Wir reisen in dieser Episode über die längste Straße der Welt, sind mit den Klitschko-Brüdern in Los Angeles und kaufen uns auf jeden Fall Freds Bücher. Viel Spaß beim Zuhören. Was Bilder ja vor allem machen, sie regen ja auch dann zum Träumen an. Und vielleicht gibt es ja auch Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Gibt es da etwas, was bei dir noch auf der Bucketlist ist? Ich meine, wir haben es schon öfters hier im Podcast besprochen. Bei Saini sind so die südamerikanischen Länder, die noch im Reisepass fehlen. Bei mir der asiatische Raum. Gibt es bei dir auch was?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Also Südamerika gibt es auch noch einige Länder, die mich schon reizen würden. Nicaragua zum Beispiel, Peru. Was ich auch gerne machen würde, wären so diverse Inseln in der Südsee. Das ist immer daran gescheitert, dass man da mittlerweile immer länger braucht, um da mal hinzukommen. Also ich spreche jetzt von vor der Pandemie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit jedem Jahr die Anreisen irgendwie durch die teilweise nicht so optimalen Flugverbindungen immer schwieriger werden. Und was eigentlich auch ein Traum von mir ist, ganz anderes Thema, die Panamericana einmal abzufahren. Also es ist die angeblich längste Straße der Welt von Alaska nach in den Süden von Argentinien, irgendwie 25.000 bis 30.000 Kilometer. Also dazu hätte ich ja mal richtig Lust, aber braucht man natürlich viel Zeit und ein gutes Portemonnaie, aber das ist eigentlich so ein stiller Traum, das mal zu machen von mir.
Ja, auf die Fotos bin ich wirklich gespannt. Da drücke ich die Daumen, das will ich sehen. Also ich glaube, das werde ich nämlich zeitlich nicht schaffen. Vielleicht mal eine Teilstrecke habe ich mir auch schon mal rausgesucht in Südamerika oder Mittelamerika. Aber das werde ich nicht schaffen. Also wenn du das machst, das verfolge ich. Da freue ich mich drauf.
Ich hoffe, dass es mal funktioniert.
Gibt es, glaube ich, eine Dokumentation, entweder ZDF-Mediathek oder ARD-Mediathek. Habe ich vor ein paar Monaten im ersten Lockdown gesehen. Ja, Können wir mal, falls da jemand noch Interesse hat.
Ja, da gibt es, glaube ich, auch einige, gibt es auch auf Englisch einige gute Sachen, also gute Reportagen. Aber das wäre halt so etwas, was auch nicht jeder jedes Jahr irgendwie macht und was, glaube ich, was ganz Besonderes, vielleicht auch noch eins der letzten größeren Reiseabenteuer, wenn man das wirklich mal durchziehen könnte und die gesamte Strecke hinbekäme.
Kannst du denn auch sagen, was deine krasseste Begegnung war und vielleicht auch dann dadurch auf ein Foto festgehalten wurde?
Also da ist das Ergebnis, also das Foto jetzt nicht so das krasseste Foto, aber die Situation war schon, ja, so im Nachhinein betrachtet relativ spektakulär. Und zwar war das in Miami und wenn man da von Miami nach Richtung Miami Beach fahren will, da gibt es ja verschiedene Brücken und unter anderem gibt es aber auch eine Brücke, die nur in den Hafen geht und die ist normalerweise, ich glaube inzwischen ist sie für den Normalverkehr richtig gesperrt, also da kommt man nur noch mit bestimmten Fahrzeugen rüber und so. Also jedenfalls wollte ich an dem Tag oder besser gesagt an dem Abend ein Foto von der Skyline machen, im Dunkeln. Also Skyline von Miami. So, und dachte, wenn ich auf Richtung Hafen fahre, habe ich vielleicht eine ganz gute Perspektive, auch ein bisschen originellere Perspektive und so weiter und so fort. So, also wir dahin gefahren, damals mit meiner Freundin zusammen und bis ans Wasser irgendwie gekommen, über irgendwelche stille Wege, weit und breit keine Menschenseele. Es war so der Übergang zum Dunkelwerden. Und habe dann auch eine Stelle gefunden, also ich war so semi-zufrieden und irgendwann haben wir dann eingepackt und wollten zurückfahren und wir waren kaum wieder im Auto und auf dem Weg zu der Brücke plötzlich, wie das so ist in Amerika, das volle Kino, zwei waren es Polizeiwagen, mit Rot- und Blaulicht und was sie da alles anmachen. Und jedenfalls haben die uns dann mitten auf der Brücke gestellt, angehalten. Und ich dachte, was hast du jetzt falsch gemacht? Und die waren auch am Anfang total, also böse Polizisten sozusagen, wie man sich das vorstellt. Und ja, was haben die da gemacht und was haben die hier zu suchen und alles solche Sachen. Wir haben uns ja eine Weile mit denen unterhalten und ich habe dem dann auch erklärt, was ich gemacht habe und alles harmlos und habe ihm den Fotoapparat gezeigt. Und also es war dann völlig entspannte Atmosphäre und ich bin dann auch zwischendurch, durfte ich dann auch aussteigen und habe ihm irgendwann sind wir aufs Oktoberfest zu sprechen gekommen und ich glaube, das hat so das
Eis gebrochen,
also Amerikaner und Oktoberfest. Also das Klischee. Na, jedenfalls stand ich dann draußen vor dem Polizei oder vor den Polizeiautos und dachte, oh, eigentlich eine coole Situation jetzt auch hier auf der Brücke vor uns Blaulicht, Rotlicht, hinter uns Blaulicht, Rotlicht, voll in der Dunkelheit. Also könnte eigentlich ganz cool werden. Und dann habe ich den tatsächlich auch gefragt, ja, kann ich da nicht ein Foto machen? Und da wir uns inzwischen doch echt gut verstanden haben, sagte er, ja, mach mal. Und in dem Moment, als ich das machen wollte, also weggehen wollte, kamen die nächsten Polizeiautos und das waren, ich weiß nicht, ob es FBI, das habe ich vergessen, jedenfalls eine höhere Dienststelle. Und dann meinte der Typ, der mir vorher die Erlaubnis erteilt hat, nee, lass das mal lieber, sonst gibt's nur Ärger. So, und dann hatten wir praktisch nochmal das Gleiche und ich habe ein Foto, glaube ich, gemacht in dem Moment, bevor die dann kamen und so weiter. Ist jetzt kein krasses Foto, aber die Situation, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben uns nicht festgenommen, wir durften weiterfahren. Hintergrund war, dass an dem gleichen Tag, paar Stunden vorher, dort in diesem Hafengelände, in dem Nachbargebäude, zwei Typen verhaftet wurden, die angeblich, stand zu diesem Zeitpunkt, einen terroristischen Hintergrund hatten.
Oh, ja. Und du bist da schön zum Fotomachen hingefahren. Ja. Und das Oktoberfest hat dich gerettet.
Das Oktoberfest hat mich gerettet. Die haben geleuchtet, als sie... Oktoberfest, ja, wunderbar.
Ja. Jetzt könnten wir mutmaßen, wie vielen Menschen schon das Oktoberfest ein Leben gerettet hat. Gibt's bestimmt.
Ja, oder Gefängnis erspart hat, so eine Nacht.
Ja, oder neue Beziehungen soll es ja auch geben.
Ja, genau. Das kann sein.
Du hast ja sowieso auch spannende Geschichten auf deinen Reisen schon erlebt, aber du verschriftlichst ja auch spannende Geschichten, denn du bist ja auch vor allem Autor, ne? Du hast mehrere Bücher geschrieben. Schreibst du denn auch auf Reisen oder hast du Orte, an die du dich fürs Schreiben zurückziehst?
Hätte ich gern, also das oder hätte ich gern öfter, aber tatsächlich habe ich schon auf Reisen geschrieben. Also manchmal ist es ja so, dass eine Abgabefrist mit irgendwelchen Reisewünschen oder auch Urlaubswünschen kollidiert und dann habe ich das schon versucht zu kombinieren. Also ich weiß noch einmal, das war auch eine Bahamas-Insel, Eleuthera, genau, und da habe ich fast ein ganzes Buch geschrieben, Kriminalstoff war das, und da habe ich das einfach so gemacht, dass ich, da kam mir wieder das Frühaufstehersein zugute, dass ich morgens echt richtig früh aufgestanden bin, bis mittags ungefähr gearbeitet habe und dann den Rest des Tages dann so eine Art Urlaub gemacht habe. Also das hat da ganz gut geklappt. Mhm. Haus direkt am Meer, ich saß dann immer am Tisch und konnte aufs Wasser gucken, also es ging richtig gut. Eine andere Situation war dann mal, ich habe auch vor einigen Jahren mal die Autobiografie der Klitschko-Brüder geschrieben, also dieser beiden Boxer, als sie noch aktiv waren. Und da haben wir uns dann für eine gewisse Zeit nach Los Angeles zurückgezogen. Also die beiden haben sich auf Kämpfe vorbereitet. Haben dann innerhalb von einer Woche, hatte jeder einen Kampf, der eine in Los Angeles, der andere in Vegas. Und da haben wir uns da praktisch in an der Grenze zu Venice Beach in so einem Apartment-Hotel oder was das war, eingemietet, alle zusammen, der Trainer mit seiner Frau, die beiden Klitschkos, ich und so weiter, damit wir praktisch flexibel arbeiten konnten. Also immer, wenn die Zeit hatten oder ich bin mit zum Training und zwischendurch hatte der eine Geburtstag und dann haben wir große Geburtstagsfeier gemacht mit der ukrainischen Gemeinde in irgendeiner Bar und solche Sachen. Also da war das eigentlich eine ganz gute Kombination. Da konnte ich natürlich auch mir viel von Los Angeles angucken und ich bin jeden Morgen es war kein Starbucks, sondern so ein ähnliches Teil, habe mir mein Frühstück geholt, bin zum Strand, die Anlage war zwei Blocks entfernt, habe mich an den Strand gesetzt, gefrühstückt und dann konnte die Arbeit losgehen. Also Was gut
aber auch, ich hab so viele Bilder gerade im Kopf.
Das glaube ich. Also,
ich muss jetzt fragen, haben die Klitschko-Brüder dann denn bitte auch in Venice Beach die ganzen anderen, also Muscle Beach wird er ja auch genannt, die ganzen anderen Helden, die dort Gewichte pumpen und Klimmzüge machen und so, haben die denn wenigstens richtig nass gemacht? Wenn die da mal aufgetaucht sind und dann auch Klimmzüge gemacht haben, dann sahen die anderen bestimmt ein bisschen alt aus.
Nee, die haben da gar nicht trainiert, weil die hatten ihr eigenes Gym in Richtung Stadtmitte, also in einer so einer Gegend, die man eigentlich aus Kriminalromanen kennt, aber auch cool. Aber was schon Venice Beach, wenn man jetzt eine Reihe hinter den Strand geht, da gibt's oder gab's damals zumindest so einige Cafés, wo wirklich Hollywood ein- und ausging. Also das habe ich auch ein paar Mal erlebt, unfassbar. Da sitzt dann irgendein Hollywood-Schauspieler direkt am Nebentisch und das ist die normalste Sache der Welt. Also mega.
Ja. Wie auf dem Oktoberfest.
Ja, genau.
Ja. 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 Hörst du, Andy, jetzt bist du...
Kriminalroman oder Kriminalszenerie ist ja das nächste Stichwort, oder?
Ja, genau.
Ich wollte gerade noch erzählen, was halt auch passiert beim Reisen, und das ist auch wirklich das Schöne, dass einem Ideen kommen. Also, dass man an Orte kommt, ohne dass man es geplant hat, und durch diesen Ort entsteht eine Idee für eine Geschichte, für ein Projekt oder solche Sachen. Also erinnere ich mich auch dran, das ist nicht lange her, das Buch gibt's noch nicht, aber ich arbeite dran. Da war ich in auch Florida, ich weiß nicht, ob jemand Anna Maria Island kennt. Das ist so eine vorgelagerte Insel. Man fliegt nach Tampa und muss dann noch, glaube ich, 1,5 Stunden fahren Richtung Meer. Und das ist so eine vorgelagerte Insel. Traumhaft schön, also echt schön. Und zu dieser Insel gibt es 2 Brücken. Und auf der Landseite vor einer Insel gibt es noch so einen kleinen alten Fischerort, der heißt Cortez. Und dort hatten wir, also es war wirklich Zufall, uns ein ganz altes Holzhaus, das älteste Haus, wie es sich herausstellte, in diesem Dorf gemietet, und alle Fußböden schief, die Wände schief, und also ich weiß gar nicht, wie das dann noch stehen konnte, aber es hatte so viel Charme und es war echt cool. Und ich weiß nicht, wir waren 10 Tage da oder so, und irgendwann kurz vor Ende der Zeit saß ich am Strand und hatte plötzlich eine Geschichte im Kopf, also die im Zweiten Weltkrieg losging, nur durch dieses Haus, weil ich so ein bisschen die Geschichte des Hauses gibt seit 1800, schieß mich tot, und weil ich weiß, dass auf diesen einigen vorgelagerten Inseln, da in Florida, Captiva zum Beispiel, gibt es noch weiter südlicher, da haben sich viele ehemalige CIA-Mitarbeiter niedergelassen, also da kann man einmal über die Straße gehen und trifft ungefähr 50 von denen und so weiter. Also irgendwie hat mich das inspiriert und hatte mir so eine Geschichte ausgedacht von einer Frau, die Agentin war für die Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Nur gesponnen im Kopf. Komme nach Hause und fange an zu recherchieren und besorge mir ein paar Bücher und im Internet und so weiter. Und dann stellt sich raus, dass die Geschichte, es gab tatsächlich so eine Frau, die Geschichte, die mir da eingefallen ist, die ich vorher nirgends gelesen hatte, die hatte tatsächlich einen realistischen Hintergrund. Es gab so eine Frau, die für die Amerikaner bei den Nazis spioniert hat und so weiter und so fort. Also ganz verrückt.
Und die jetzt in Florida lebt oder dann nach Florida gegangen ist.
Also die dann irgendwie nach Florida gegangen ist und solche Sachen, also... Ganz, ganz komisch. Also als ich das dann mitbekommen habe, habe ich gesagt, es gibt's doch gar nicht. Wie kann mir das eingefallen sein, das Grundgerüst, ja, ohne dass ich vorher die Geschichte kannte?
Da sieht man mal wieder, was auf Reisen alles passiert.
Genau, ja, das
sagst du ja auch immer. Ja, Dominik sagt auch immer, dass man, dass die Geschäftsideen und die Kreativität auf Reisen einfach am besten sind.
Ja, das stimmt.
Und ich nehme damit, dass auch die CIA weiß, wo es am schönsten ist.
Ja, genau.
Minga.
Die Rente.
Ja. Ja, ich meine, jetzt sind wir zum Schluss hier noch zu den Geschichten gekommen über prominente Klitschkos, Los Angeles. Ja, ich würde sagen, bietet sich an, dann nochmal Ich wollte gar nicht sagen, eine zweite Folge aufzunehmen, weil ich glaube, dass wir jetzt schon genug Material haben, um mehrere Folgen daraus zu schneiden. Aber dass wir uns nochmal zusammensetzen, vielleicht ja, wenn du deinen Havanna-Marathon tatsächlich realisieren kannst, dass wir entweder, in Kuba ist die Internetverbindung noch nicht so stark, das müssen wir wieder machen, wenn du dann wieder zurück in Hamburg bist. Aber es wäre toll, wenn wir uns dann nochmal zusammensetzen könnten und dann weiter von deinen Geschichten erfahren können, weil da ist, glaube ich, noch viel zu hören, ne, Sandy?
Ja, absolut, absolut. Wollen wir noch zum Abschluss vielleicht einen Lesetipp, den man entweder jetzt im Lockdown oder auch wenn es dann hoffentlich wieder in den Urlaub geht, den der Fred uns mitgeben würde, wo er sagt, das ist was, wo man vielleicht auch eben durch diese ganze Thema Kriminalistik und so, wo man da ein bisschen abgelenkt wird vom aktuellen Geschehen.
Ja, vielleicht sogar in dein neues Buch. Ja, da geht es ja ein bisschen gruselig zu, habe ich gehört.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich sozusagen mein aktuelles eigenes Buch jetzt einfach mal schamlos in den Vordergrund rücke, also wer sich richtig gruseln will und wer mal in die Psyche eines Serienmörders einsteigen will. Das Buch heißt Nur Heringe haben eine Seele. Und das ist praktisch ein Buch über einen, sagte ich gerade, Serienmörder, der nach dem Zweiten Weltkrieg an der damaligen innerdeutschen Grenze reihenweise Frauen ermordet hat, der auch nie überführt worden wäre, wenn er das nicht selbst alles gestanden hätte. Also er wurde überführt, weil er irgendwann mal auch einen Mann erschlagen hat. Und als er im Gefängnis saß, hat er plötzlich erzählt, dass er, ich glaube, 35 Frauen ermordet hat. Letztendlich konnte man ihm irgendwie 10 oder 11 Fälle nachweisen. Und von dieser ganzen Geschichte gab es lange unter Verschluss in einem Archiv in Niedersachsen ganz viele Unterlagen, also auch viele Aufzeichnungen von dem Typen selber. Der hat nämlich, bevor er mündlich gestanden hat, hat er sich das immer schriftlich in Erinnerung gerufen und hat ganz viele Sachen aufgeschrieben, konnte sich noch genau an die Taten erinnern, wo das war, was er genau gemacht hat und was das für Opfer waren und so weiter und so fort. Und die habe ich dann mal einsehen können und habe ein Buch geschrieben, das so ist, als würde der Typ in seiner Zelle sitzen und sein Leben dir erzählen. Also es ist auch eine ungewöhnliche Sprache, es ist eine sehr schlichte, derbe Sprache, weil ich versucht habe nachzuempfinden, wie es gewesen wäre, wenn er das erzählt hätte. Und das ist dann garniert, in Anführungsstrichen, mit Originaldokumenten aus den Akten. Also psychiatrisches Gutachten, was hat der eine Psychiater über den herausgefunden? Oder einfach nur Untersuchungen von Ärzten, wo drin steht, wie der aussah, wie groß der war, wie schwer der war, was der für körperliche Gebrechen hatte, wie gut er gucken konnte und solche Sachen. Damit man praktisch beim Lesen auch ein Bild von dieser Kreatur, muss man ja schon sagen, bekommt. Weil wir haben bewusst auf Fotos, auf dem Umschlag sind so angeschnittene Fotos, wo man es erahnen kann, aber im Buch gibt es kein Foto von ihm. Aber das war so eine bewusste Entscheidung, weil wir das der Fantasie der Leser überlassen wollten. Also es ist richtig zum Gruseln, weil man das Gefühl hat, man ist im Kopf von diesem Typen drin.
Da muss ich noch schauen, ob das meine, aber also sowas, also ich finde sowas ja sehr faszinierend und ich denke, der ein oder andere hat das ist entweder über Bücher oder auch über Filme immer wieder mit dieser Thematik schon in Berührung gekommen. Und natürlich meine letzte Frage, der Bogen zum Reisen, Fred, lass mich raten, der ist nicht wirklich viel gereist in seinem Leben, oder?
Doch. Also zwei Dinge zu der Frage. An die Geschichte bin ich gekommen, weil ich damals ein Buch gemacht habe zum Thema Reisen. Ich bin nämlich mit meinem Sohn, der damals gerade das Abitur hinter sich hatte, zu Fuß die innerdeutsche Grenze abgelaufen.
Ach, cool.
Also 6 Wochen, 1400, 1500 Kilometer, also jedes Stück wirklich zu Fuß. Und an einem Ort an der Grenze habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ein Schild oder irgendwie so ein Erinnerungsding gesehen und habe das dann mir notiert und 10 Jahre mit mir rumgeschleppt, ehe ich dann an die Dokumente rankam und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Und der Typ selber, der hatte eben wirklich auch ein echt verrücktes Leben. Der ist mit 15 von zu Hause abgehauen, weil der Vater schlecht zu ihm war und alles möglich, ist dann auf Boote gegangen, auf Schiffe gegangen, war beim Fischfang, daher kommt auch dieser Titel mit den Heringen, ist aber auch auf anderen Transportschiffen um die halbe Welt gefahren, als Koch, als Kohleschipper, als weiß ich was, und ist dann in den Krieg reingekommen, ist auch ein paar Mal untergegangen, mit zwei oder drei Schiffen, auf denen er drauf war, wurden versenkt, hat es immer überlebt, ist einmal bei einem Flugzeug Absturz hat er auch überlebt, also der hat schon auch eine ganz verrückte Geschichte. Und der ist, glaube ich, nur so grausam geworden, weil er halt diese Kriegserlebnisse hatte, die ihn sozusagen, die ihm Hornhaut auf das Herz gepflanzt hat oder auf so. Ja.
Also ich glaube, man muss es lesen. Also ich echt, also gerade wenn das, also das hört sich wirklich sehr komplex an, spannend. Ja.
Ja. Solltest du überlegen, dann auch noch ein Hörbuch daraus zu machen, ja? Vielleicht ist es ja auch schon geplant. Dann machen Zaini und ich mit unseren Stimmen.
Ja, okay.
Gute Idee. Ich bin dann das U-Boot, während es untergeht.
Ja, Mensch, Fred, großartig. Wirklich, wirklich ganz toll. Herzlichen Dank dir, Reisefotograf und Autor Fred Selin.
Vielen Gerne, Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne.
Danke.
Bis bald.